Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Gesundheits-Apps zum Abnehmen, Sport machen oder Einschlafen gibt es schon ziemlich lange, aber erst seit 5 Jahren gibt es sie auch auf Rezept. Wir fragen heute, was sie bringen, wem sie nutzen und was noch fehlt.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen, dem Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Viele Menschen hoffen ja, dass ihnen nicht nur der Arzt oder die Ärztin beim Gesundwerden helfen kann, sondern auch das Handy. Hunderte Apps versprechen schnelle Erste Hilfe und ein paar davon bezahlt sogar die Krankenkasse. Wir gucken uns heute die ersten Erfahrungen mit diesen Apps an, schauen auf die wissenschaftlichen Ergebnisse dazu und fragen Sabrina Schubert, die beim ZEW Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung dazu forscht und zu diesem Thema Studien macht, was es bringt. Hallo Frau Schubert.
Hallo, vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir reden heute über ein Thema, das viele bewegt, nämlich Gesundheits-Apps. Wer ist da unterwegs?
Ja, das fängt schon an mit dem Wort Gesundheits-Apps. Es ist ein ganz breiter Markt und ein sehr unterschiedlicher Markt. Also wir haben klassische Fitness- und Lifestyle-Apps, vielleicht auch nur den einfachen Schrittzähler, den inzwischen fast jeder nutzt, um seine 10.000 Schritte im Tag zu zählen. Und dann gibt es medizinischere Apps, die tatsächlich eine Art von Behandlung sind. Also es ist ein total weiter Begriff. Gerade in Deutschland reden wir in den letzten Jahren vor allem über die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind Apps, die zugelassen sind für die Verschreibung durch Ärztinnen und Ärzte und zur Vergütung von Krankenkassen und die auch einen nachgewiesenen Nutzen haben.
Wer prüft das denn, dass da ein nachgewiesener Nutzen ist?
Das mit dem nachgewiesenen Nutzen, das ist eine total spannende Frage. Da würde ich zeitlich mal zurückgehen nach 2019, also in die Zeit, wo diese Regulierung designt wurde. Die Grundidee ist, alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung sollen Zugang zu digitalen Tools haben. In der Zeit und auch noch heute gibt es aber sehr, sehr viele Anwendungen, wo niemand so genau weiß, was wirkt nicht, was gibt's eigentlich. Und die Idee hinter diesen DIGAs ist, die legen Studien vor, die bewerten, wie deren Nutzen ist, und dann werden sie in ein sogenanntes DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Diese Studien sind kontrollierte Studien, randomisierte Studien, wie man sie eher in der Medizinzulassung Medikamentenzulassung kennt. Und die Bewertung nimmt das BfArM, ein Bundesamt, vor. Bei denen werden die Studien eingereicht und die bewerten dann die Korrektheiten in den Studien und ob tatsächlich ein zusätzlicher Nutzen vorliegt.
Und welche Apps bezahlen die Kassen jetzt und welche nicht?
Diese Studien, wenn die nachgewiesen wurden und wenn so eine Aufnahme in diese Apps auf Rezeptverzeichnis beantragt wurde, diese Apps, wenn die erfolgreich durch diesen Prozess gegangen sind, dann wird also die gesetzliche Krankenversicherung diese Apps bezahlen. Ja, Apps, die nicht durch solche Studien und diesen Bewerbungsprozess gegangen sind, wird sie nicht bezahlen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle Apps schlecht sind, die das nicht gemacht haben. Es ist nur nicht sicher, dass sie einerseits ja, so eine Studie im Hintergrund haben und andererseits sozusagen ist auch der Datenschutz vielleicht nicht ganz so fest nachgewiesen. An sich, wenn wir jetzt auf die gucken, die verschrieben werden, dann werden vor allem Apps verschrieben im Bereich von mentaler Gesundheit und von Stoffwechselerkrankungen. Das sind so die größten Felder, die gerade abgedeckt werden.
Und das heißt, dass vor allem Menschen, die von psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind, von Schlafstörungen, von Suchterkrankungen profitieren können, Menschen, die zu dick sind.
Genau, das sind gerade die größten Patientengruppen, die mit diesen DIGAs versorgt werden oder die eben eine DIGA verschrieben bekommen. Es gibt aber inzwischen auch DIGAs in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel gibt es welche fürs Ohr, also die einem bei chronischen Tinnitus helfen. Oder für Eltern mit Kindern, die an ADHS erkrankt sind. Und es gibt noch so eine ganz, ganz für Herzinsuffizienz. Also inzwischen gibt es eine große Breite, aber Sie haben absolut recht, die ersten zwei sind die Hauptfelder.
Und weiß man was über diejenigen, die solche Apps gerne nutzen?
Ja, das Schöne ist bei diesen DIGAs, dass wir da viele Daten zu haben, denn sie wurden ja verschrieben und von der gesetzlichen Krankenkasse auch bezahlt, also wissen wir auch, wer sie bekommt. Das ist ganz im Gegensatz zu den ganzen anderen Gesundheits-Apps, wo wir das nicht so genau wissen. Wir wissen, dass ein sehr großer Teil der DIGA-Nutzer Frauen sind, also 3/4 waren Frauen. Was zum einen daran liegt, dass es auch ein paar Apps gibt, die eher auf Indikationen von Frauen zugeschnitten sind. Andererseits aber auch wissen wir aus anderen größeren Studien, dass Frauen auch oft sich mehr um ihre chronische Erkrankung oder präventiv engagieren, was gerade bei diesen Sachen wie bei den Stoffwechselerkrankungen sich dann eben durchschlägt, dass da deutlich mehr Frauen nach diesen Apps fragen beziehungsweise die wir verschrieben bekommen.
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere, die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns da noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Weiß man auch was über die Wirksamkeit? Also geht es den Leuten, die solche Apps haben, besser, wenn sie digitale Therapieangebote zusätzlich oder während einer Wartezeit nutzen? Oder weiß man nichts darüber?
Genau, also wir wissen natürlich das meiste aus diesen Zulassungsstudien. Also wenn es in diesen ersten Studien keinen positiven Effekt gegeben hätte auf die Menschen, dann wären sie gar nicht auf dieser Liste. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ist es in Realität? Und wir sehen, dass da wir nicht so viele Maße haben, das begutachten zu können. Ein Maß, das wir haben, ist, ob Menschen sich das vielleicht nochmal verschreiben lassen. Ja, also man könnte ja meinen, gerade bei einer Stoffwechselerkrankung, oft ist die Verschreibung nur auf ein Quartal. Können wir gucken, ob nochmal verschrieben wird. Das sehen wir ungefähr bei einem Viertel der Patienten ist bei den Stoffwechselerkrankungen, dass die dann nochmal eine Wiederverschreibung haben. Und insgesamt ist jetzt neu, dass im Laufe dieses Jahres und bis nächsten Jahres die Hersteller auch ihr Nutzungsziel an das Bundesamt, ans BfArM melden müssen und gleichzeitig dann auch die Nutzungsintensität derjenigen, die DIGA verschrieben bekommen haben, gemeldet werden soll. Und so kann man das zukünftig ein bisschen genauer einschätzen, wie viel sie das nutzen, wie hilfreich das ist, aber eben erst ab nächstem Jahr.
Ist es nicht ein ziemlich deprimierendes Ergebnis, wenn nur ein Viertel der chronisch Erkrankten, die das nutzen, sich dann im nächsten Quartal noch eine Verschreibung geben lassen?
Da traue ich mir gar nicht zu, das so genau einzustufen. Ja, also diese Apps haben ja zum Ziel, auch mit der Krankheit oder mit der Erkrankung besser umzugehen, vor allem Wissen darüber auch zu bekommen. Also auch diese einmalige Verschreibung kann natürlich was bewirken. Also gerade wenn wir jetzt in den mentalen Gesundheitsbereich gehen, ja, vielleicht lerne ich meine Coping-Strategien in dem Vierteljahr, die ich natürlich dann länger auch habe. Das heißt, wenn wir nicht genau die Gesundheits-Outcomes, also wenn wir nicht genau auf die primären Endpunkte, nennen wir das immer, gucken können, dann ist das ganz schwer für uns tatsächlich zu analysieren. Und deshalb würde ich mir da noch gar keine große Meinung bilden, wie wirksam das tatsächlich für die Menschen ist, diese App zu nutzen, und mich dann doch eher auf die Studien beziehen, die eben sagen, es kann einen positiven Effekt haben und es hat einen positiven Effekt, wenn so eine App genutzt wird. Aber ja, diese Real-World-Daten, da hinken wir jetzt ein bisschen hinterher in der Erhebung dieser, und es wird dann erst in den nächsten Jahren möglich sein, das genauer anzuschauen.
Wenn man auf die Berichte des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen guckt, das habe ich mal gemacht, dann sind die ja extrem skeptisch, was die Wirksamkeit angeht. Die sagen, es ist zu teuer und wir wissen nicht, was es bringt.
Das mit dem zu teuer, das lese ich da auch auf jeden Fall raus und da kann man auf jeden Fall stark drüber reden. Da können wir gleich auch nochmal vielleicht genauer drauf eingehen mit der Skepsis, was die Wirksamkeit angeht. Wir wissen ja auch aus Medikamentenzulassungsstudien, dass wir diesen Trials und diesen Studien vertrauen oder dass es das Beste ist, was wir als Grundlage haben können. Und genauso ist es auch bei den Apps, dass wir diese Studien da jetzt gerade, das ist das Beste, was wir als Referenz haben können. Und da wird ja eine Wirksamkeit nachgewiesen. Von daher, ja, kann man skeptisch sein, aber man kann auch auf diese Studien verweisen, ja. Was die Preise angeht, ja, da haben wir jetzt den interessanten Fall, dass es hier zwei Wege gibt, wie man hier auf dieses DiGA-Verzeichnis, also in die verschreibbaren Apps, kommen kann. Es gibt den Fast Track, den sogenannten, und dann den Regular Track. Also wie komme ich auf diese Liste? Der Fast Track macht möglich, dass man ein Jahr aufgenommen wird ohne diesen Studiennachweis. Und in dem ersten Jahr der Zulassung ist auch so, dass Herstellerpreise gesetzt werden. Was heißt das? In einem gewissen Rahmen können Hersteller ihren Preis einfach ansetzen, ohne dass er mit den Krankenkassen verhandelt wird. Was dazu führt, dass der relativ hoch ist. Ja, also ich glaube 2025 hatten wir deutlich über 500 Euro im Schnitt für dieses erste Jahr. Pro Patient und pro Quartal, muss man immer dazu sagen.
Genau. Heißt das 2000 Euro im Jahr?
Ja, genau, es heißt 2000 Euro. Genau, ja. Und das sind natürlich hohe Kosten. Wir sehen dann ab dem zweiten Jahr, wo dann Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenversicherungen sind, dann sinken die deutlich. Da haben wir jetzt noch so, ja, zwischen 200 und 300 Euro bei den meisten Apps pro Quartal. Also, dass man da noch überlegen kann, was man da tun kann, das ist ganz klar. Zum Beispiel die Finanzkommission, die jetzt eingesetzt war, um sich Gedanken zu machen, wie man Geld im Gesundheitswesen sparen kann, die schlägt eben zum Beispiel vor, diese Aufnahme auf Probe zu überdenken, dann diese ein Jahr Herstellerpreise zu überdenken oder eben auch über eine Zuzahlung nachzudenken, wie wir die ja auch bei Medikamenten sehen. Also es gibt auf jeden Fall Wege, wie man noch drüber nachdenken könnte, dieses System zu reformieren. Und ja, die Preise sind auf jeden Fall sehr hoch gesetzt. Am Anfang war ein Teil davon sicher auch, so einen gewissen Innovationsschub damit auszulösen. Wir würden jetzt mal sagen, nach 6 Jahren ist das durch. Also vor allem bei den Herstellerpreisen ist wahrscheinlich Musik, die man spielen kann.
Wenn man die Bilanz anschaut, dann haben wir jetzt unter dem Strich weniger als 100 Apps, die zugelassen sind nach 6 Jahren. Also ich kann ja verstehen, wenn man eine Studie machen muss, dass es mehr kostet, als wenn man eine Fitness-App macht. Aber sind die Apps selber denn so aufwendig, dass sich so ein Preis dann am Ende auch rechtfertigen ließe?
Das ist eine total interessante Frage. Also man muss sagen, so ein Zulassungsprozess ist natürlich aufwendig. Und es klingt immer so ein bisschen, ja, man macht eine Studie, ja, aber muss Patienten, Patientinnen rekrutiert werden, Ärzte, Ärztinnen, Kliniken und so weiter, die mitmachen. Und die Marktpreise sind natürlich teilweise bei anderen Apps ohne solche Studien niedriger, das stimmt. Gleichzeitig ist es für uns als Externe natürlich schwierig zu sehen, was jetzt ein fairer Preis wäre. Wir können natürlich immer nur auf den Gesamtmarkt gucken. Und das sehen wir zum Beispiel bei Stoffwechsel-Apps, dass auch da Personen ohne jetzt einen Zugang über die DiGA, zum Beispiel, weil sie kein BMI über 30 haben, Geld ausgeben, und bei diesen Apps, die eben nicht DiGA sind und trotzdem mit einem Preis versehen sind, sehen wir schon, dass die etwas günstiger sind. Aber auch da sehen wir Preise von 80, 90 Euro im Jahr. Und wenn man jetzt sagen muss, okay, die Studienkosten werden noch umgelegt. Also vermutlich sind die Preise, die wir jetzt in den Verhandlungen rausbekommen, schon deutlich näher an jetzt echten Marktpreisen als eben diese Herstellerpreise, die ja im Moment diese verhandelten Preise liegen so zwischen 200 und 300 Euro.
Es sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich das verschreiben lassen.
Also was wir jetzt sehen in den letzten Jahren, dass es von Jahr zu Jahr stark steigt, also dass sich der Markt eher etabliert, ja, also auch Ärztinnen und Ärzte müssen erstmal damit konfrontiert werden, informiert werden, was es gibt, was nicht gibt. Und wir sehen jetzt immer pro Jahr doch starke Wachstumsraten bei den Verschreibungen. Es sind jetzt noch gar nicht so viele zugelassen. Vielleicht ist es auch dafür, dass wir hier eher in niedrigen Risikoklassen unterwegs sind, schon auch hohe bürokratische Bürden, die man aufbaut. Ja, also die Idee war ja ursprünglich, dass man in diesem ersten Jahr des Fast Tracks den Studiennachweis erbringen kann und dann vollständig aufgenommen wird. Das sehen wir jetzt, dass das viel länger dauert. Ja, auch durch das Hin und Her mit dem Bundesamt, dass doch viele eher 2, 3 Jahre brauchen. Da kann man sicherlich entschlanken. Und da kann man sicherlich auch überlegen, wo hier in so niedrigen Risikoklassen wie viel Nachweise und wie genau manche Dinge sein müssen. Ja, das wäre so die grobere Einordnung.
Also es kann nicht sein, dass digitale Apps mit Geräten verbunden werden, also Fitnessuhren, Blutzucker, Messgeräten, Herzfrequenz oder Schlafringen. Das geht alles nicht. Wäre es schlau, das zu ändern, dass man eben diese Kombination von Apparaten und Apps dann auch zulässt und auch nutzen kann?
Die DiGA ist definiert als eine digitale Therapie. Und solange die DiGA eine digitale Therapie enthält, ist auch die Koppelung mit Geräten möglich. Was jetzt aber nicht geht, ist ein Gerät und die App nur als sozusagen Tracker oder Tagebuch. Ja? Also es muss eine digitale Therapie enthalten. Was wir jetzt sehen, dass es zum Beispiel Diabetes-Apps gibt, die als DiGA zugelassen sind, weil sie noch irgendeine Art von Behandlung beinhalten. Und jetzt die reine Diabetes-App, die nur den Chip auslesen kann, der an meinem Arm angebracht ist, die nicht, weil da noch keine digitale Therapie drin steckt. Also es muss um die reine Dokumentation der Krankheit hinausgehen, aber auch hier sind die Definitionen natürlich ein bisschen schwimmt. Aber genau, wir sehen jetzt, welche Apps zugelassen sind und welche nicht. Und es schaffen jetzt auch immer mehr Apps sozusagen mit Geräten. Also es gibt eine Herzinsuffizienz-App, die jetzt irgendwie mit Bluetooth-Waage und Bluetooth-Blutdruckmesser arbeitet und so weiter.
Wenn Sie sagen sollten, wo die Reise hingeht in den nächsten 5 Jahren?
Als Wissenschaftlerin mache ich das natürlich ungerne, die politische Glaskugel zu lesen. Aber es zeichnen sich schon so ein paar Dinge ab. Also nachdem jetzt eingeführt wird, und ich denke, ist ein guter erster Schritt, dass 20% der Vergütung eben auch vom Nutzungsverhalten abhängig gemacht werden soll. Ich denke, da ist ein Potenzial drin, ja, dass man irgendwie auch Anreize setzt, dass die App gut aussieht, dass Menschen sie gerne nutzen. Da muss man dann nur aufpassen, dass das kein Bürokratiemonster wieder wird und überreguliert. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Fragen, die jetzt wissenschaftlich vor allem für uns interessant sind. Ja, also zum Beispiel gibt es bisher keine Möglichkeit, eine Generika-App, wenn wir die mal so nennen wollen, herzustellen. Sollte sowas irgendwann möglich sein? Gleichzeitig sehen wir, dass es in anderen Bereichen die Digitalisierung auch schleppt. Ja, also ganz lang war die Hoffnung, dass diese digitalen Gesundheitsanwendungen so vielleicht ein Anstupser auch in anderen Bereichen sind. Da werden wir jetzt sehen, wo das klappt, wo das nicht. Mit den D-Pass hat das bisher nur sehr bedingt geklappt. Aber die große Hoffnung wäre doch, dass sich dort Apps durchsetzen, wo sie Sinn machen, dass wir ein bisschen mehr auf das Nutzungsverhalten und die Outcomes gucken können noch. Wir sprechen oft von Real-World Evidence, also genau das, was Sie vorhin meinten, mit wie sieht es eigentlich in der Wirklichkeit aus, dass da mehr einfließt. Aber wir erwarten jetzt eigentlich nicht, dass große, bahnbrechende neue Apps da dazukommen. Aber wir hoffen doch, dass dort, wo es sinnvoll ist, 1, 2, 3, 4 wenige, ja, also übersichtlich Apps dazukommen. Und wir sehen auch gerade sind wieder noch welche in dieser ersten Jahrphase, in dieser Fast-Track-Phase. Also der Markt wird ein bisschen weiter wachsen und dann werden wir sehen, was politisch damit weiter passiert. Und wir aus wissenschaftlicher Sicht werden uns eben eher mit diesen Fragen, wie sollte das vergütet werden zukünftig? Gibt es solche Art Generika? Müsste man die Adhärenz mit einbeziehen? Und diesen Fragen werden wir uns dann eher widmen.
Generika sind Produkte, die nach dem Ablauf vom Patentschutz dann auf den Markt kommen können, meistens zu wesentlich billigeren Preisen. Und Adhärenz ist was?
Adhärenz zur Therapie, ich finde, am einfachsten lässt sich mit der Medikamenteneinnahme, also wenn ich einmal am Tag eine Tablette nehmen soll und das auch tatsächlich macht, dann bin ich zu 100% adhärent. Wenn ich sie jeden zweiten Tag weglasse, dann bin ich gerade mal bei 50%. Und auch bei digitalen Therapien ist natürlich die Frage, was ist Adhärenz? Aber dort können wir es jetzt erstmalig messen. Ja? Also bei Tabletten ist es ganz schwer für uns zu messen, ob jetzt jemand die wirklich geschluckt hat oder nicht. Und bei digitalen Therapien haben wir jetzt eigentlich erstmals die Möglichkeit, genau zu sehen, wie viel so eine App genutzt wird und ob sie genug genutzt wird, um einen Nutzen zu erreichen. Ich denke, da wird noch viel passieren, dass man diese Daten auch nutzt. Einerseits, um die Apps besser zu designen. Ja, was wirkt nicht? Wo sind vielleicht so Nutzungsgrenzen, an denen manche Apps scheitern? Ich denke, da wird auch noch viel passieren.
Frau Schubert, vielen Dank. Das war total interessant.
Ja, dann vielen Dank und dann bis nächste Mal, wenn man 10.000 Schritte zählt, kann man sich freuen und sehen, dass so Nudges doch wirken.
Meine 10.000 Schritte machen und überlege, ob ich das vielleicht demnächst mit einer richtigen App dann machen kann, die meine Krankenkasse bezahlt. Dankeschön.
Dankeschön.
Und wie immer auch danke an Sie und euch für das Interesse. Herzliche Grüße. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ihre und eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.